Advent, heute schon der dritte. Ich habe Regina schon gesagt, sie hat ganz tolles Wetter dazu bestellt, also doch sehr stimmungsvoll. Advent heißt warten. Warten auf die Ankunft von Jesus Christus. Er kommt, haben wir eben gesungen. Und das wussten auch die Menschen in Israel schon damals. Er kommt. Sie haben gewartet auf den König, der einmal kommen soll, den verheißenen Messias. Messias ist hebräisch, auf Griechisch heißt das Christus und es bedeutet der Gesalbte, der König. Sie warteten, dass jemand kommen sollte. Und als dann in der Weihnachtsgeschichte die Weisen aus dem Morgenland in Jerusalem angekommen waren und auf der Suche waren und fragen, wo ist er denn jetzt, der neugeborene König? Da war Herodes, da war ganz Jerusalem in heller Aufruhr und sie forschten nach und sie fanden heraus, dass dieser neugeborene König in Bethlehem geboren werden soll. Woher wussten sie das eigentlich? Woher wussten sie, dass dieser versprochene König, auf den Israel seit Jahrhunderten gewartet hat, in Bethlehem zur Welt kommen sollte? Nun, das haben sie im Buch des Propheten Micha gefunden. Im Alten Testament ein kleiner Prophet, aber einer, der es in sich hat. Wird nur deshalb klein genannt, weil sein Buch kurz ist. Aber inhaltlich steckt da ganz viel drin. Micha 5 spricht davon. Dort heißt es, und du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Das war angekündigt, darauf warteten sie. Und wo auch wir warten auf die Ankunft von Jesus, wo auch wir warten auf Weihnachten, da dachte ich, ist es vielleicht einmal eine gute Idee, sich dieses Wort des Propheten Micha einmal genauer anzuschauen. Einmal zu schauen, in welcher Zeit wurde dem Micha und dem Volk Israel das denn gesagt? Und was steht außen herum, in welchem Zusammenhang steht es? Und zu dieser Entdeckungsreise möchte ich euch heute Morgen einladen. Das bedeutet einen gehörigen Zeitsprung, nämlich einen Zeitsprung zurück in die Zeit, als das Assyrische Reich zur Weltmacht aufstieg. In dieser Zeit lebte Micha, dem diese Prophetie gegeben wurde, die auf Jesus Christus hindeutet. Also ein Zeitsprung zurück und das unter dem Thema eingeschlossen, aufgeschlossen. Was es mit diesem Thema auf sich hat, wird sich im Laufe der Predigt entfalten. Ich habe eine Karte mitgebracht zum Assyrischen Reich. Die Frage stellt sich ja, was waren das für Leute? Waren die Assyrer nette Leute? Wie ging es Micha und den Israeliten mit ihnen? Also mal schauen. Wir sehen das assyrische Kerngebiet. Das ist da in der Mitte so ein eigentlich ziemlich kleiner Fleck mit Ninive und Assur. Und wir sehen in unterschiedlichen Farben, wie sich dieses Gebiet Stück für Stück ausgedehnt hat, größer und größer wurde und zu einer sehr bedeutenden Macht aufstieg. Die Assyrer schienen unbezwingbar, denn es gab einen Unterschied zwischen ihnen und den anderen Völkern außen herum. Die anderen Völker außen herum konnten auch Krieg führen, aber sie hatten jetzt nicht so das ganz feststehende Heer. Die Assyrer schon. Die Assyrer unterhielten eine imperiale Armee mit professionellen Söldnern. Sehr gut ausgebildet und gutes Kriegswerkzeug, die waren sehr fähig. Und sie hatten eine ziemlich einfache, aber effektive Taktik. Gezahlt wurde dieses Söldnerheer durch das Tribut, das sie von den eingenommenen Landstrichen forderten. Wer sich weigerte zu zahlen, wurde einfach zermalmt. Das funktionierte. Dadurch wurde es immer größer und man hat immer mehr Gebiete bekommen, immer mehr Geld eingenommen und konnte das Heer immer weiter unterhalten. Tiglath-Pileser III., den wir hier sehen, war damals der Schrecken der Welt. Er begann in den Jahren 744 bis 727 diese ziemlich ambitionierte Politik der Ausbreitung. Und er durchdrang auch Israels Küstenstreifen, marschierte durch das Gebiet der Philister ziemlich nah am Geburtsort von Micha vorbei. Seine Nachfolger treten in seine Fußstapfen da ist Salmanassar der Fünfte, der macht das Nordreich Israel platt. Samaria wird eingenommen, die obere Klasse der Bevölkerung wird ins Exil deportiert, andere Völker werden angesiedelt und das einstige Königreich Nordisrael ist nur noch eine unbedeutende Provinz im großen Assyrischen Reich. Damit war es nicht vorbei. Die Assyrer schauen auch später nochmal in der Region Israels vorbei. Dort gibt es ja immer noch das Südreich Juda. Dort gibt es den König Hiskia. Der schließt sich mit anderen zusammen, mit den Babyloniern, mit den Ägyptern und sie machen eine Koalition und sie wagen es, den Tribut auszusetzen gegenüber dem assyrischen König. Nun, diese Koalition war nicht die beste Idee, muss man leider sagen. Und so kommt es, dass der nächste König Sanherib anrauscht und wirklich durchrauscht durch Syrien und die umliegenden Gebiete, alle, die sich irgendwie mit dieser Koalition eingelassen hatten. Und Sanherib rauscht auch in das Kernland von Juda. Und 46 befestigte Städte fallen. Hier sehen wir, das haben sie dann auch ganz schön nochmal festgehalten, zwar nicht mit dem Foto, aber immerhin so, hier sehen wir, wie die Assyrer die Stadt Lachisch einnehmen, im judäischen Kernland, ganz in der Nähe von Micha. Was da alles durch die Gegend fliegt, eine ganze Menge. Sie schütten Belagerungswelle auf und Lachisch hat keine Chance. Wir sehen hier dargestellt, die mit Steinschleudern agieren, mit Pfeil und Bogen und noch viele mehr. Und das ist wirklich eine Darstellung, wie die Assyrer diese Stadt Lachisch eben einnehmen. Das ist mit den Gefangenen, die werden gepfählt, das ist nicht besonders nett, deportiert und geplündert. Wir merken daran, wie die Assyrer drauf waren. Mit denen war wirklich nicht zu spaßen. Das hier ist die Stadt Lachisch. In der Region, in Juda, hat man ein Massengrab gefunden mit 1500 getöteten Israeliten und obendrauf Schweineknochen geworfen und den Abfall des assyrischen Heeres. Die waren skrupellos, die kannten nichts. Wenn sich jemand denen in den Weg gestellt hat, dann war wirklich Feierabend. So, und dieses Heer steht jetzt vor Jerusalem. 46 Städte sind schon gefallen, nur Jerusalem scheint übrig geblieben zu sein. Und dieses Heer steht davor. Also wenn irgendwie ein Schrecken vor der Tür steht, dann hat er den Namen Assyrer. In Jerusalem stapeln sich die Geflüchteten aus den eingenommenen Städten. Jerusalem platzt aus allen Nähten und sie haben eigentlich keine Chance. Die Situation ist absolut schwer. Sie sind belagert. Sie sind eingeschlossen. Ohne Hoffnung. Das ist die Situation, in der Micha sagt, man hat eine Belagerung gegen uns verhängt. Mit dem Stock schlagen sie ihn auf die Wange, den Richter Israels. Der Richter, das ist der König, der Herrscher damals. Man hat eine Belagerung gegen uns verhängt und wir haben eigentlich keine Chance. Sie schlagen den König Israels auf die Wange und er kann sich nicht wehren. Wir sind machtlos. Eingeschlossen. Das ist die Gegenwart, in der Micha und die Israeliten sich befinden. Und ich möchte das rüberholen mal in unsere Gegenwart, weil das ist lange her. Aber den Text, den wir lesen, möchte ich dich einladen, nicht auf Abstand zu halten, sondern mit deinem Leben, mit unserem Leben heute in Verbindung zu bringen. Nur dann kann er seine Wirkung entfalten. Und ich habe dazu die Fragen hier in der Sprechblase mitgebracht. Möchte ich einladen, über diese Frage mal nachzudenken. Wo bist du in deinem Leben gerade eingekesselt und eingeschlossen und belagert, so wie die Israeliten damals? Wo siehst du keinen Ausweg? Wo ist deine Kraft zu schwach? Der König Hiskia damals hat gemerkt, dass seine Politik nicht günstig war und er ist in dieser belagerten Stadt und wir lesen im Alten Testament, er zitterte wie Espenlaub. Er zitterte und wusste nicht aus noch ein. Wo ist deine Kraft zu schwach? Ich lade dich ein, über diese Fragen ein wenig nachzudenken. Und ich weiß, das sind sehr persönliche Fragen, aber wenn du magst und so offen bist, dann kannst du dich auch kurz mit deinen Nachbarn darüber austauschen und ihr könnt euch kurz erzählen, wo ihr euch belagert, eingeschlossen habt. Ihr sagt, das ist viel zu persönlich, das muss ich mit mir selbst ausmachen. Das ist auch okay. Eine Minute, um das auf sich zu beziehen. Jetzt Micha. Sein Name bedeutet, wer ist wie Gott? In anderen Worten, keiner ist ihm gleich. Wer ist wie Gott? Und dieser unsichtbare Gott, der wird hörbar. Er spricht zu Micha, damit er zum Volk Israel sprechen kann und auch zu uns. Das Buch Micha ist in 3 Teile geteilt und jeder Teil des Buches beginnt mit Höre, hör zu und ich möchte dich einladen, lass uns gemeinsam hinhören auf diesen Gott, den wir vielleicht manchmal einfach nicht sehen können, aber der sich hörbar macht, der auch zu uns sprechen möchte, mit diesen Worten hier. Wer ist wie Gott? Das ist der Hintergrund, auf dem Micha im Namen Gottes das Unglaubliche verkündet, nämlich dass etwas aufgeschlossen ist. In der Lage, wo man komplett eingeschlossen und belagert war, wird etwas aufgeschlossen. Die Zukunft. Da heißt es, und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Auf dem pechschwarzen Hintergrund der Belagerung Jerusalems strahlt in diesem Wort ein Strahl der Hoffnung durch. Er wird kommen. Mit uns, mit unserem Volk wird es nicht zu Ende gehen. Es wird weitergehen, denn er wird kommen. Er kommt, der Messias. Aber dabei bleibt er nicht stehen, sondern die weiteren Verse werden erklären, nicht nur, dass er kommt, sondern wie er kommt und wer er ist und was er tut. Er kommt in Bethlehem Ephrata. Bethlehem ist ein kleines Dörfchen. Es hat nicht viele Einwohner, 200-300 vielleicht. Also ein Dorf wie Unterseibertenroth, das kann man sich ziemlich gut vorstellen. Es war so klein, dass es damals, als Josua und das Volk Israel das Land eingenommen haben und die Liste der und die Städte Judas in der Liste aufgenommen wurden, dass Bethlehem gar nicht dabei war. Es war zu klein, um dort aufgenommen zu werden. Das deutet auf die Niedrigkeit des Messias hin. Aber es deutet noch auf mehr hin. In Bethlehem heißt Haus des Brotes. Ephrata heißt fruchtbar. Das heißt, dieser Messias, der kommt, wird uns zum Brot, wird unseren Hunger stillen. Er lässt wieder Frucht wachsen. Zukunft. Bethlehem, Ephrata, wenn das da so steht, dann erinnert das auch daran, dass dieser Ort die Wiege Davids war. Die Wortwahl deutet an, hier fängt etwas Neues an, ein Neubeginn im Haus Davids. Das heißt, wenn es hier heißt, die Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Mit anderen Worten, es ist schon ewig lange her, dass es begonnen hat, nämlich damals bei David. Der lebte 1000 Jahre, bevor Jesus geboren ist. Eine halbe Ewigkeit. Aber diese Linie wird weitergeführt. Gott wird das Versprechen, das er David gegeben hat, nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern er wird es wunderbar erfüllen mit einem neuen David am Ende der Zeit. Und dieser ist Jesus Christus. Gott hatte David versprochen, es wird nie fehlen an einem König aus deiner Linie für mein Volk. Das heißt, Gott geht hier an Weihnachten zurück zu dem Portal, durch das David damals auf die Bühne der Weltgeschichte getreten ist. Von Gott auf die Bühne der Weltgeschichte gebracht, um Israel vor der Vernichtung durch die Philister zu bewahren, Jahrhunderte zuvor. Doch das Haus Davids, das ist seine Dynastie, das ist die Königslinie, die ist gescheitert. Das Nordreich Israel war schon beendet, als Micha lebte, und das Südreich, hier war ebenfalls nicht alles perfekt. Alle Könige wurden an David als Vorbild gemessen, doch kaum einer kam auch nur in seine Nähe. Und irgendwann wird auch in Südreich Juda der Schlussstrich gezogen. Und zwar mit der Motorsäge. Der Baum wird abgesägt. Auch das Südreich wird deportiert nach Babylon. Das sind die Nachfolger der Assyrer. Und es ist Ende. Es ist Feierabend. Hat Gott sein Versprechen an David vergessen? Hat er es zurückgenommen? Nein. Nie. Und das wird mit diesem Bild symbolisiert, das Jesaja aufgreift. Ja, Jesaja spricht von dem Stumpf Isais. Isais, der Vater von David. Der Baum, der hier gewachsen ist, wurde abgesägt. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn aus diesem Stumpf wird etwas Neues hervorwachsen, das kündigt Jesaja an. Und das, was er hier ankündigt, das passiert an Weihnachten. Obwohl Davids Haus gescheitert ist, scheitert der Bund mit David nie. Gottes Versprechen gilt, allen Wellen der Zeit zum Trotz, wie ein Leuchtturm im Sturm, steht Gottes Versprechen an David fest. Auch wenn dieses Versprechen schon ewig alt ist, 1000 Jahre, es ist nie unter den Tisch gefallen, es gilt bis heute. Seine Versprechen, Gottes Versprechen, bestehen auch für uns. Auch für dich, durch alle Wirren der Zeit hindurch. Er wird kommen. Er ist gekommen, das erste Kommen an Weihnachten. Er wird kommen, das zweite Kommen am Ende der Zeit. Das gilt. Was sagt der Text weiter? Da heißt es, darum wird er sie dahin geben, bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat. Und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Jetzt, das war die Zeit der Belagerung. Und in dieser Zeit wird verheißen durch Micha, er wird kommen. Das ist die Zukunft. In dieser Spannung lebte das Volk Israel und wartete. Wir sind einen Schritt weiter. Er ist gekommen das erste Mal, aber das zweite Kommen steht auch für uns noch aus. Auch wir sind Wartende. Im Advent und im Leben allgemein. Auch wir warten auf den Messias, den versprochenen Retter. Von dem heißt es folgendermaßen: Er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein, bis an die Enden der Erde. Dieser Messias wird auftreten, ein König, der seine Herrschaft antritt. Und das hat er bereits getan. Er steht fest und ruhig. Er ist nicht zu erschüttern. Und er wird seine Herde weiden. Das ist das Ideal der damaligen Zeit im alten Vorderen Orient. Ein König, der wie ein Hirte ist und seine Bevölkerung versorgt und weidet. Dieses Ideal wird in Jesus Christus Wirklichkeit. Er ist es, der seine Leute leitet, verteidigt und versorgt, wie ein Hirte seine Herde. Er tut es in der Art und Weise, die wir eben im Lesungstext von Hesekiel gehört haben. Ein König, der wie ein Hirte ist, der den Verlorenen nachgeht, der sie sammelt, der das Gebrochene verbindet und heilt. Er tut es in der Kraft Gottes. Und die Folge ist, sie können in Sicherheit wohnen, ohne Angst vor den Angriffen der Feinde. Warum? Weil sie einen fähigen Leiter haben. Sie haben einen fähigen Leiter. Der Advent lädt uns ein, gerade wo draußen die Schneeflocken auch rieseln, dass wir uns einem fähigen Leiter anvertrauen. Warum sage ich das mit der Schneeflocke? Nun, weil mir mein kleiner Neffe eine geschenkt hat zum Geburtstag. Er hat mir dieses Bild geschenkt. Könnt ihr es erkennen? Wahrscheinlich nicht. Ich halte es mal ein bisschen näher. Geht's jetzt? Schade. Dann müsst ihr später mal nach vorne kommen. Also, wer sehr gute Augen hat, erkennt Chaos. Hier ist nichts zu erkennen eigentlich. Also das ist ein Wirrwarr von Fäden. Und so geht es uns auch manchmal im Leben. Wir sehen ein Wirrwarr von Fäden, von verschiedenen Strängen, die sich durch unser Leben ziehen und verknotet sind. Chaos. Wir denken, wo ist er, dieser fähige Leiter? Hat er mich vergessen? Die Psalmisten sagen das immer wieder. Gott, wo bist du? Zeig dich doch endlich. Wie lange noch? Soll ich warten, bis du dich mir offenbarst? Das ist viele Psalmen. Sieht aus wie Chaos. Aber wenn man das umdreht, ergibt sich eine wundervolle Schneeflocke. Also wirklich toll. Das ist die andere Seite. Wir sehen manchmal nur die eine. Wir können das Bild auf der anderen Seite noch nicht erkennen, das sich ergibt aus diesen Fäden, die sich auf der Rückseite, die sich auf der Rückseite noch verknoten mussten. Wir sehen es oft noch nicht. Aber wir können sagen, da wo wir nur Chaos sehen, Vater oder Jesus. Jesus, ich möchte mich dir anvertrauen und möchte daran festhalten, dass du ein fähiger Leiter bist. Ich vertraue mich dir an, weil du wie ein Hirte bist, der mich versorgt. Du bist fähig zu leiten, du stehst fest. Auch wenn ich dieses Bild noch nicht immer sehe, ich weiß, dass du es hast. Und ich suche dich deshalb. Und ich bitte, dass du mich leitest, dass du mich verteidigst, dass du mich versorgst, dass du mich verbindest. Weihnachten wird eben nicht, wie es meine Werbung vor einigen Jahren propagiert hat, unterm Baum entschieden. Sondern Weihnachten wird in unserem Herzen entschieden. Christ bin ich nicht, weil ich viel weiß, aus der Bibel oder so. Sondern Christ bin ich, wenn mein Herz Jesus eingeladen hat, als diesen fähigen Leiter, als Hirten und Herrn meines Herzens und meines Lebens. Und dazu lädt der Advent uns ein. Auch wenn wir erstmal nur die eine Seite sehen. Dann heißt es weiter, damit schließt der Text ab, und dieser, der da kommen soll, wird Friede sein. Wenn Assur in unser Land kommt und wenn es in unsere Paläste tritt, dann werden wir 7 Hirten dagegen aufstellen und 8 Menschenfürsten und sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiden und das Land Nimrods in seinen Toren. Und er wird uns von Assur retten, wenn es in unser Land kommt und wenn es in unser Gebiet tritt. Mit anderen Worten, ein Bumerang. Assur steht vor der Tür und will einfallen. Und Micha verkündet, das wird zum Bumerang werden. Wo sie sich gegen das Volk Israel richten, gegen Gott, da wird einmal jemand auftreten und es wird ins komplette Gegenteil verteilt. Das komplette Gegenteil verändert werden. Und sie werden nicht nur aufgehalten, sondern weit, weit zurückgedrängt. Und dieser, der da kommt, wird Friede sein. Er wird der Friede sein. Den ersten Blick hört sich das nett an, oder? Also Friede ist irgendwie immer nett. Aber auf den zweiten Blick ist das mehr, es ist provozierend. Denn steht da nicht, es wird Friede sein, sagt die Bibel auch mal und das ist gut. Aber hier heißt es, er wird der Friede sein. Das heißt, ohne Gott geht es nicht. Er wird der Friede sein. Das ist auch die Weihnachtsbotschaft, wo es heißt, wo die Engel sagen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und dann Friede auf Erden. Es fängt damit an, dass wir Gott ehren in unserem Herzen, dass wir ihn dort ins Zentrum stellen und dann kann er uns zum Friedensbringer werden in verschiedensten Bereichen. Aber es wird hier mit dieser Stelle deutlich, er wird der Friede sein. Ohne ihn geht es nicht. Jesus Christus, der da kommt, ist der Friede in verschiedensten Beziehungsfeldern. Friede mit Gott ist nicht möglich ohne Jesus Christus. All meine Versuche und eigenen Anstrengungen werden fehlschlagen, wenn ich Frieden mit Gott erreichen will. Es geht nur über diesen Jesus, der in die Krippe kam, um ans Kreuz zu gehen für dich. Nur wenn du in deinem Herzen erkennst, ich brauche diesen Jesus als Brücke zum Vater, ohne ihn gibt es keinen Weg zu ihm. Er ist der Friede. Er ist der Friede auch, was die unsichtbare Welt anbelangt, die manchmal wie Assur, wie die Assyrer vor unserer Tür stehen und uns belagern wollen. Da war jemand, der hatte unter Albträumen zu leiden, weil er Schweres erlebt hat. Immer wieder. Und wir sind ins Gebet gegangen, wir haben uns zusammen auf den Boden gekniet und haben Gott gebeten, dass er hier eingreift. Dass er Frieden gibt, Befreiung und es ist Linderung eingetreten. Er, Jesus, ist der Frieden, auch in dieser Beziehung. Er, Jesus, ist der Frieden, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Das Kreuz ist der Ort, wo Frieden geschehen kann, denn da, wo zwei Menschen Zerbruch erlebt haben und sich beide aufmachen, um Beziehung aufzuräumen und beide zu Jesus gehen und dann und das Kreuz, da gehen sie doch gleichzeitig auch aufeinander zu. Und am Kreuz kann man sich treffen. Hier kann auch im zwischenmenschlichen Bereich wieder Friede einkehren, wo es nötig ist, ob in der Ehe oder in der Nachbarschaft oder im Dorf und so weiter. Frieden aber auch in der Beziehung zu mir selbst. Ich bin davon überzeugt, den Frieden in mir kann ich nicht alleine machen. Den kann ich mir auch nicht selber zusprechen, sondern Frieden zu mir selbst und mit mir selbst und in mir selbst kann ich nur finden in den Armen eines anderen, nämlich in dem, der der Friede ist, in Jesus Christus. Wo ich in seine Arme laufe, kann es auch in mir Frieden werden. Jesus als der Friedensbringer. Er ist unser Friede. Auf ihn warten wir und ihn dürfen wir einladen. Und damit das, was wir hier gesagt haben, zu diesem Text aus Micha, der auf das Kommen von Jesus Christus hinweist, der uns vorbereiten möchte, damit das nicht nur bloße Theorie bleibt, möchte ich dich einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Nur wenn du das möchtest, das ist natürlich völlig freiwillig. Und ich habe dafür ein Gebet mitgebracht, das ich gefunden habe und einfach leicht abgewandelt habe. Und wenn du möchtest, dann kannst du einfach mitbeten in deinem Herzen. Und ich werde eine Pause machen in der Mitte, wo die Punkte sind. Und du kannst das, was dich einschließt, was dich belagert, Gott nennen, wenn du magst. Ich lade dich ein zu diesem Gebet, wenn du möchtest. Herr Jesus Christus, ich danke dir für das Versprechen, das du mir heute gegeben hast. Ich komme zu dir mit meinem Leben, mit meiner Schuld und mit meiner Angst. Und mit allem, was mich einschließt und belagert. Und ich nenne dir nun ganz konkret etwas davon. Ich bitte dich, Jesus Christus, lass mich deinen Frieden erfahren. Lass mich dich erleben. Danke, dass du mein Frieden bist. Amen. Amen. Ja, diesen Frieden wünsche ich dir, mitten in der Belagerung, mitten in allem, was ungeklärt ist. Mitten in allem, wo du bisher nur Knoten und Fäden siehst. Und segne dich darin. Und ich wünsche dir, dass du den, der den Frieden bringt, empfangen kannst in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Und darum geht es in dem nächsten Lied, das wir zusammen singen. Wie soll ich dich empfangen?